Boulevard.
Bei uns ist heute eine Schauspielerin zu Gast, die mal ein sehr schönes Kompliment bekommen hat. Ein Kritiker schrieb, sie hat eine Ausstrahlung wie Meryl Streep und eine Gesangsstimme wie Marlene Dietrich. Bei uns ist Eleonore Weisgerber. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, das ist eine nette Begrüßung.
Wie gut können Sie mit solchen Komplimenten leben?
Naja, Schauspieler braucht Komplimente ohne Ende. Die Selbstzweifel sind groß genug.
Es gibt schlimmere Vergleiche als Meryl Streep und Marlene Dietrich. Unsere Hörer werden Sie kennen aus vielen Fernsehrollen, aus der Praxis Bühlebogen zum Beispiel, vielen Krimis. In ihrer neuesten Rolle zieht es sie ins Weiße Haus nach Washington. Sie spielen am Berliner Schlossparktheater eine Frau, deren Mann amerikanischer Präsident werden will. Den beiden kommt allerdings mitten im Wahlkampf etwas sehr Unangenehmes dazwischen. Was das ist, auch darüber werden wir sprechen. Eleonore Weisgerber, heute Vormittag bei Antenne Brandenburg.
Guten Tag.
Wir legen los mit einer Runde Punkt, Punkt, Punkt. Ich beginne einen Satz und Sie vollenden ihn nach Belieben. Als Kind wollte ich immer unbedingt
Schauspielerin werden.
Ja, wirklich? Das war ein ganz früher Wunsch schon?
Ja, das fing mit 10 so an.
Die schlimmste Strafe war für mich?
Sagen wir mal so, wenn jemand einfach über Dinge hinweg geht oder ging, das fand ich einfach so respektlos. Ja. Und es tut mir auch heute noch weh. Ja. Und es empört mich heute. Heute kann ich mich aber wehren. Heute sage ich was dazu.
Das ist der Vorteil des Erwachsenseins. Etwas, wonach ich geradezu süchtig bin, ist?
Schlafen.
Wie viel brauchen Sie?
Oh, am liebsten wäre es mir, wenn ich jede Nacht 9 Stunden schlafen könnte. Aber jetzt zum Beispiel, nachdem es doch wirklich sehr anstrengend war, die 5 Wochen Proben, Premiere und dann jeden Abend Vorstellung. Und dann war ich auch noch ein bisschen krank und dann habe ich die letzte Nacht 11 Stunden geschlafen.
Das muss man sich einfach auch mal gönnen. Das Lächeln des Barracuda, Ihr aktuelles Stück am Berliner Schlossparktheater. Was sich bei uns in Deutschland dringend ändern müsste?
Das bezieht sich jetzt sogar ein bisschen auf das Stück. Es müsste endlich eine größere Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau hergestellt werden, weil also 23% weniger Verdienst bei dem gleichen Arbeitspensum und bei der gleichen Arbeit, die geleistet wird zwischen Mann und Frau, was auch Schauspieler betrifft, ist einfach ein Unding in unseren heutigen Zeiten.
Sie sind da mitten im Stoff. Sie spielen eine sehr erfolgreiche Anwältin in diesem Stück. Wir werden nachher noch näher drauf eingehen. Wenn ich mal richtig viel Zeit habe, werde ich unbedingt
noch mehr in die Oper gehen, noch mehr lesen, noch mehr spazieren gehen, noch mehr Skifahren. Ja.
Wenn man am Theater ein Engagement hat, ist natürlich schwierig mit all den Sachen.
Ja, Skifahren geht zum Beispiel gar nicht, obwohl das eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist, weil das angeblich zu gefährlich ist.
Das heißt, da gibt es eine Passage im Vertrag, die verbietet Risikosportarten?
Ja, nur ist es ja so, dass die meisten Unfälle im Haushalt passieren, aber Haushalt darf man weitermachen. Aber jetzt fahre ich über 60 Jahre Ski und habe mir toi 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 noch nie was gebrochen. Eigentlich wäre das für mich viel ungefährlicher als der Haushalt.
Also Finger weg vom Abwasch.
Ja, genau.
Blättern Sie eigentlich ab und zu mal in alten Zeitungsartikeln über sich?
Nein, nur wenn mich jemand fragt.
Ich habe das getan in Vorbereitung auf dieses Gespräch und habe einen Artikel von 1987 gefunden in der Bild-Zeitung. Da gab es die Rubrik Die neuen Stars und da beschrieb sie die Reporterin folgendermaßen, ich zitiere mal, Augen dunkel wie Oliven, schwarzes Haar, edle Römernase und verwöhnter Mund.
Verwöhnter
Was
Mund?
Was ist ein verwöhnter Mund?
Ja, lebt diese Kritikerin noch? Dann könnte man sie mal fragen.
Ich weiß es nicht. Ich dachte, Sie könnten mir da weiterhelfen. Ich habe mich sehr gewundert. 1987, das war das Jahr, in dem Sie so richtig bekannt wurden, mit der Fernsehserie Praxis Bülow-Bogen. Frau Dr. Gisela Saalbach, eine etwas, sagen wir mal, frustrierte
Ehefrau.
Ja, die von Dieter.
Frustrierte bürgerliche Ehefrau.
Dieter Thomas Heck war auf jeden Fall ihr Gatte in dieser Serie. Es geht die Sage um, dass Sie zunächst mal gar nicht mitspielen wollten in der Praxis Bülow-Bogen.
Naja, weil damals hieß es ja schon, eine Serie schädigt den Ruf. Und die Produktionsfirma hatte mir ein sehr schönes Fernsehspiel, so eine Dreiecksgeschichte angeboten und Bühlebogen. Und ja, ich wollte das Fernsehspiel machen, aber die Bühlebogen nicht. Und dann haben sie aber so lange geredet und haben auch gesagt, im Notfall könnte ich auch wieder raus. Und eigentlich wäre das nur im Paket zu haben, das Fernsehspiel und die Serie. Naja, irgendwann dachte ich, naja gut, dann wenn ich da auch wieder rauskomme und so, habe ich das gemacht. Und der Witz ist, von dem Fernsehspiel spricht keiner mehr. Aber der Bülow-Bogen, der hat mich sozusagen bekannt gemacht.
Und läuft immer noch? Also
ja, genau.
Im RBB wird da regelmäßig wiederholt.
Es war auch eine wunderbare Serie. Es war gut geschrieben, die Drehbücher. Und es war gut besetzt. Es waren tolle Kollegen da drin.
Ja, Günter Pfitzmann spielte den Menschenfreund Dr. Brockmann. Wie haben Sie Günter Pfitzmann in Erinnerung?
Ja, wunderbar. Er hatte einen so herrlichen Humor und er war so gelassen und er war einfach ein hinreißender Schauspieler.
Ich muss sagen, ich liebe diese Serie, also heute fast noch mehr als damals, weil sie, ja, es ist ein Stück heile Welt, als die Welt scheinbar noch nicht so komplex war. Wie schauen Sie selbst auf diese alten Zeiten zurück?
Die Räume, in denen man sich bewegt hat, waren mehr auf den Menschen zugeschnitten. Es ist heute ja fast nicht mehr verarbeitbar, was da alles an Informationen auf uns einströmt. Ich habe früher einen Briefkasten gehabt und ein Telefon. Mhm. Aber es gab keinen Anrufbeantworter, den ich abhören musste. Es gab kein Handy, wo es SMS gab. Es gab kein Handy, wo man die Mailbox abhören musste. Und dann noch E-Mails. Und ich habe heute 5 oder 6 Anlaufstellen. Die müssen alle abgefragt werden. Das macht dann ja wahnsinnig. Und es muss auch nicht alles immer kommuniziert werden.
Wie versuchen Sie, sich da rauszuhalten oder rauszuziehen?
Also ich versuche schon klar zu machen, dass ich bitte nur E-Mails kriegen möchte, wenn da auch wirklich was Wesentliches drinsteht. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal geschrieben. Schick mir eine E-Mail, wenn es was Wichtiges ist, und dann bitte kurz.
Klare Ansage. Ihren Beruf gelernt, Schauspiel studiert, haben Sie an der Max-Reinhardt-Schule in Berlin. Ihre Eltern waren erstmal nicht so begeistert und haben nur unter Auflagen zugestimmt. Ist das richtig?
Ja, mein Vater wollte das gar nicht. Meine Mutter sagte, ja gut, also wenn du Abitur gemacht hast und dann die Aufnahmeprüfung an einer staatlichen Schule bestehst, dann kannst du das probieren. Und das hat dann geklappt.
Hat geklappt. Was Ihre Eltern angeht, mit denen hatten Sie als Kind ein relativ abenteuerliches Leben. Ne? Sie sind geboren in Wiesbaden, was aber noch
sehr abenteuerlich, ja.
Noch exotischer ist als Wiesbaden. Sie sind aufgewachsen in der Dominikanischen Republik, in Santo Domingo.
Ja, also heute ist es ja noch nicht mehr irgendwie so aufregend. Also Dom-Rap ist ja den meisten Leuten bekannt.
Aber da aufzuwachsen,
ja,
wie
damals
kam das?
War aber, ich glaube, wir waren die einzige deutsche Familie da. Vielleicht noch eine oder zwei andere. Ja. Ansonsten kannte das zu der Zeit niemand. Und es war wunderbar. Es war warm, man konnte im Meer schwimmen, man konnte in der Zinkwanne im Garten planschen und man hatte eine Bananenstaude im Garten, was natürlich so kurz nach dem Krieg fantastisch war. Ich konnte dann später bis ins Alter von 30 keine Banane mehr sehen, weil meine Mutter alles aus Bananen gemacht hat, weil sie so glücklich war, dass da Bananen waren. Und es war natürlich toll für die Sprachen. Also ich war im Kindergarten und da wurde Spanisch und Englisch gesprochen, zu Hause mit dem Personal Spanisch und natürlich mit der Familie Deutsch. Das heißt, zwischen 3 und 6 habe ich 3 Sprachen gesprochen und das hat mir im weiteren Leben wahnsinnig geholfen, weil auch weitere Sprachen konnte ich einfach wesentlich schneller lernen, weil das Gehirn schon mal so eingestellt war.
Wie kam das, dass Sie dort hingezogen sind?
Und mein Vater war Exportkaufmann für Mittelamerika und hatte in Santo Domingo seinen Hauptsitz so ungefähr und hat dann die anderen Länder, die da in diesem mittelamerikanischen Bereich sind, also bereist.
Also ein frühes Leben unter Palmen, Sonne, blauem Himmel zwischen Kuba und Puerto Rico. Zur Einschulung ging es dann aber wieder zurück nach Baden-Baden. Ja. Und da waren Sie dann gar nicht so glücklich drüber.
Nee, da war ich überhaupt nicht glücklich, weil in Santo Domingo bekam man ja Schuluniformen und außerdem bekam man irgendwie so tolle Kleider, wenn man dann eingeschult wurde, so wie bei der Kommunion oder sowas. Ja, das wurde dann alles nix und dann musste ich halt in eine deutsche Schule gehen.
Und ist irgendwas zurückgeblieben aus dieser Zeit? Eine Sehnsucht oder eine Erinnerung an Santo Domingo?
Was zurückgeblieben ist, ist wirklich diese Freude an fremden Sprachen. Weil mit jeder Sprache, die man lernt und die man dann auch irgendwann beherrscht, geht so ein anderer Teil der eigenen Persönlichkeit auf. Es ist wie so... Vorher ist das so ein verschlossener Bereich des eigenen Ichs und dann die Sprache mit der ganzen Kultur, die dahinter steht, eröffnet einem wieder einen neuen Bereich des eigenen Wesens.
Von der Dominikanischen Republik ist es fast nur ein Katzensprung in die Vereinigten Staaten. Es kommt noch Kuba und dann schon Florida. Die USA ist gerade ihre künstlerische Heimat. Sie spielen am Berliner Schlossparktheater die Gattin eines Mannes, der amerikanischer Präsident werden will. Ihm kommt allerdings etwas dazwischen.
Ja. Es kommt raus, dass er 6 Jahre ein Verhältnis mit einem jungen Filmsternchen hatte. Und daraufhin ist es relativ unwahrscheinlich, dass er gewählt wird. Es sei denn, die Ehefrau würde ihm öffentlich verzeihen, dann steigen die Chancen wieder enorm. Aber diese Ehefrau, die ich da spiele, ist eine Top-Juristin in New York. Und die sagt, ich denke nicht dran. Ist natürlich unsäglich verletzt, wütend und empört. Aber nachdem der erste Zorn verraucht ist, spinnt sie einen Plan, einen ziemlich raffinierten Plan. Und den möchte ich hier aber jetzt nicht verraten.
Und ich fasse mal zusammen. Eine erfolgreiche Anwältin in New York und ein untreuer Präsidentschaftskandidat. Ja. Da werden viele sagen, das erinnert mich so ein bisschen an die Clintons.
Ja, Frau Esther Villar, die das Stück geschrieben hat, die hatte im Hinterkopf das Paar Clinton.
Ja. Es gab ein Vorbild. Ich habe es mir am Mittwoch angeschaut, das Stück. Und das Tolle an diesem Stück finde ich, man ahnt, wie es ausgeht. Und trotzdem ist es sehr spannend, weil es ist eine Schlacht der Argumente auf sehr unterhaltsamem Niveau. Oder worin liegt für Sie der Reiz dieses Stückes?
Ja, also was ich daran spannend finde, ist, dass das Stück 20 Jahre alt ist und eigentlich noch absolut aktuell. Was natürlich einerseits schön ist für das Stück, aber andererseits schrecklich ist, wenn man sagt, sind wir immer noch nicht weitergekommen? Also wir Frauen, sind wir immer noch in der Situation, dass in den Vorständen oder Aufsichtsräten immer noch Frauen als nicht ganz so, sagen wir mal, effektiv wie Männer angesehen werden? Und ich meine, der Staat gibt Unsummen aus, um Studentinnen das Studium zu finanzieren quasi. Und nachher setzt er sie nicht ein, weil die sollen bitte ganz schnell die Kinder versorgen. Und insofern finde ich das Stück klasse, weil es sagt, hallo, es ist immer noch nicht so weit, wie es schon sein müsste.
Es wird in diesem Stück auch schnell klar, der Clevere von beiden ist eigentlich sie. Eigentlich sollte sie Präsidentschaftskandidatin sein. Das erwarten ja viele von Hillary Clinton im nächsten Jahr. Glauben Sie, dass sie gewinnen könnte?
Sie könnte, wenn sie antritt, könnte sie. Die Frage ist, ob sie wirklich antritt.
Ja gut, die Frage ist, ob sie antritt, aber die andere Frage ist, ob die Vereinigten Staaten bereit sind, eine Frau als Präsidentin zu akzeptieren.
Tja, Angela Merkel schlägt sich ja doch sehr gut und ist, wenn man ins Ausland kommt, enorm bewundert. Wenn man in Frankreich ist oder in England, also das dauert keine Dreiviertelstunde, da sagen die Leute, na, ihr habt aber Glück mit eurer Merkel.
Wir werden das mal verfolgen. Vielleicht funktioniert das mit Hillary Clinton, dann sprechen wir uns wieder.
Ja.
Das Stück Das Lächeln des Barracuda läuft wieder ab 11. März bis in den Mai hinein. Findet man auf der Seite des Schlossparktheaters die genauen Termine ab 11. März, das muss man sich merken, mit einem wunderbaren Ulrich Gebauer als ihr Gatte und Eleonore Weisgerber in der Hauptrolle. Heute hier unser Gast bei Antenne Brandenburg. Sie sagen von sich selbst, mein bester Schauspielunterricht ist, ins Kino zu gehen, also sich anzugucken, was die Kollegen machen. Welche schauspielerische Leistung hat Sie in letzter Zeit besonders begeistert? Können Sie uns einen Film empfehlen?
Ja, ich fand Kate Blanchett unglaublich gut in Blue How.
Oh. Jasmine?
Yes, danke.
Diesen Woody Allen Film.
Ja,
ja.
Also was die, also unglaublich.
Blue Jasmine mit Kate Blanchett in der Hauptrolle. Dafür hat sie sogar einen Oscar bekommen. Gibt es ja mittlerweile, glaube ich, als DVD.
Ja, das ist wunderbar. Und Esther Williams, Blue Valentine.
Blue Valentine.
Blue Valentine. Das ist auch ein sensationeller Film. Und diese Schauspieler sind so authentisch, dass man das Gefühl hat, man hängt am Schlüsselloch und guckt in deren Leben hinein. Das ist eine Leistung, die mich also wirklich atemlos gemacht hat.
Das ist die große Kunst der Schauspielerei in ihrer Höchstform. Sie haben es gerade angesprochen, Sie haben in Frankreich gearbeitet, sind ein großer Frankreich-Fan. Es gibt in dieser Sendung immer ein Gastgeschenk, das irgendwas mit dem Leben des Gastes zu tun hat. Wenn Sie hier mal reingreifen möchten in diese Tüte und auch schon gerne auspacken können.
Es steht ja schon ein französischer Name draußen, außen drauf. Ich sage das jetzt nicht,
weil französischen Kaufhaus,
Schleichwerbung ist. Jetzt gleich aufmachen?
Ja.
Ach, schon mal eine unglaublich schöne Dose.
Deswegen habe ich es auch gekauft eigentlich.
Wunderschön. Und Paris steht drauf. Und das ist meine zweite Heimat. Das ist richtig herrlich.
Also
jetzt muss ich noch gucken, was drin ist.
Ja, das sind
sehr gut.
Normannische Butterkekse.
Sehr schön.
Aber mir kam es vor allen Dingen auf diese rosafarbene Schatztruhe an.
Sehr
Paris
schön.
Vorne drauf mit dem Eiffelturm und einer sehr eleganten Frau, so
mit
im 50er Jahre.
Mit einem verwöhnten Mund vielleicht.
Mit einem verwöhnten Mund, vielleicht sind Sie das, ja. Und Hund an der Leine. Ihre große Liebe ist Paris.
Ja.
Ja, Sie haben sogar mal eine Zeit lang dort gewohnt.
Mhm.
Warum gerade Paris?
Was mir in Paris so gut gefällt, oder ja, ist einfach die Leichtigkeit der Franzosen und dass es dort immer noch zwei Geschlechter gibt. Also es gibt Mann und es gibt Frau und nicht eine Menge von Neutren. Also was ich damit meine, ich übertreibe jetzt etwas. Es gibt einen Flirt, der eigentlich immer existent ist. Wenn man an der Ampel zu spät losfährt, kurbelt irgendein Herr im Nebenwagen das Fenster runter und sagt, ich würde gerne kommen und Ihnen helfen, aber ich muss auch gleich losfahren. Dann würde nicht sagen, wo haben Sie Ihren Führerschein gemacht oder irgendwie sowas. Und es ist immer so ein bisschen, ja, so in der Luft.
Ja.
Und das, finde ich, macht das Leben sehr erfreulich.
Das ist doch ein relativ großer Unterschied auch zu Berlin, gerade zu Berlin, wo Sie ja hauptsächlich leben. Und zu Ihrer Frankreich-Leidenschaft passt, dass Sie mit Claude Chabrol gedreht haben, einen Film Dr. M. Wie ist Claude Chabrol auf Sie aufmerksam geworden?
Ich hatte gehört, dass Claude Chabrol hier dreht und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ich möchte wahnsinnig gern da in irgendeiner Form mit dabei sein. Und das war es eigentlich schon. Und dann war es einfach ein unglaubliches, eine Freude, weil Chabrol auch so jemand ist, der jedem mit der gleichen Achtung begegnet. Und ein absoluter Clown, also ein vergnügter, übermütiger Mensch, der Freude hat, Filme zu drehen. Mich Jahre später, als ich ihn irgendwann mal angesprochen habe, weil er einen Preis gekriegt hat und sie werden sich nicht mehr an mich erinnern, sagt er, natürlich erinnere ich mich an Sie. Ich gucke doch auch, was im deutschen Fernsehen läuft. Und ich sage, hallo, das spricht sehr für ihn.
Ein großer Motivator. Eine Wohnung in Paris, die Sie ja noch haben, eine kleine Wohnung, eine kleine Bleibe, das klingt erstmal nach einem glamourösen Leben. Sie engagieren sich allerdings auch ganz bodenständig in sozialen Projekten für Menschen mit einer, naja, relativ unbekannten Krankheit.
Das ist gar nicht so unbekannt. Sie meinen bipolar?
Die bipolare Störung.
Ich glaube, ja, das ist das, was
viele wissen nicht, was das ist. Ja, ich wusste es auch nicht.
Also das ist das, was man gemeinhin manisch-depressiv nennt. Mhm. Es sind 2 bis 5 Millionen in Deutschland. Also enorm viel Menschen sind davon betroffen. Und man kennt die depressive Phase, aber die manische Phase, eben die, wo Leute immer mehr reden, nicht mehr schlafen, überhaupt nicht mehr schlafen und Weltrettungsfantasien haben und ein absolut reduziertes Risikobewusstsein. Das heißt, es gibt sehr viele Menschen, die das haben und die eigentlich ganz schnell zum Arzt gehen müssten, damit sie auch vor der Gefahr des Selbstmords geschützt sind.
Es ist dieses sprichwörtliche himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt.
Aber sozusagen. Eben dann in den Extremformen, sodass es wirklich das Leben einschränkt. Das kann man behandeln. Das ist chronisch dann, aber man kann es behandeln und kann damit ein ganz normales Leben führen. Der Haken ist nur, dass sich die meisten Leute gar nicht getrauen, das zuzugeben, weil das so stigmatisiert ist. Ach, der ist dann nicht einsetzbar und so weiter. Die meisten halten das geheim und ich arbeite dafür, dass man das endlich öffentlich machen kann. Es ist kein Charakterfehler und die Menschen sind fast durchweg extrem intelligent, extrem kreativ, also außerordentlich begabt. Und wenn man denen nicht hilft, also die Selbstmordrate ist 20 Mal so hoch wie bei Nichtkranken. Und,
Sie haben das selbst unter Kollegen auch erlebt haben sich deshalb auch für dieses Thema entschieden.
Aber da ist irgendwie so eine Angst davor, dass da noch viel zu tun ist.
Es gibt einige berühmte Menschen, die an dieser Störung gelitten haben. Vincent van Gogh war einer.
Ja, Hemingway, Schumann,
Virginia Woolf.
Und zwar eben, wie man da schon sieht, wirklich Hochbegabte. Und wenn die nicht mehr sind, ist das auch eine Tragik fürs ganze Land.
Wer sich dafür interessiert, es gibt eine Internetseite inbalance-stiftung.de. Da kann man sich informieren über diese Krankheit und auch, wie man helfen kann.
Dankeschön.
Ja. Inbalance-stiftung.de. Mhm. Wir kommen zum Antenne-Fragebogen. 10 Fragen, 10 kurze Antworten. Was war der beste Rat, den man Ihnen je gegeben hat?
Das Licht hinter dem Tunnel ist immer heller als das Licht vor dem Tunnel.
Von wem kam dieser Rat?
Weil nicht mehr. Man hat Krisen und denkt, die Welt, das Leben geht nicht weiter. Und dann geht man durch die Krise durch und plötzlich merkt man, es ist sogar leichter als vorher. Also man soll nicht aufgeben, sowas ähnliches.
Nicht aufgeben. Hätten Sie sich selbst gerne als Kumpel?
Ja.
Warum? Was ist eine liebenswerte Eigenschaft an Ihnen?
Also weil ich absolut verlässlich bin, weil ich sehr gut trösten kann, weil ich auch sehr gut Rat geben kann, falls jemand Lust hat, meinen Rat zu kriegen. Das ist ja auch nicht immer so, dass die Leute gerne einen Rat bekommen. Und weil ich, glaube ich, der beste Geheimnisträger in deutschen Landen bin, also ich erzähle nichts weiter.
Was war der schönste Ort, den Sie je besucht haben?
Myanmar.
Myanmar?
Myanmar ist von der Landschaft, von den Menschen, von den Bauwerken, von der Kultur, hat es etwas so Weises und Schönes. Ich dachte, es ist wirklich wie ein anderes Universum. Es ist von einer solchen Gelassenheit und Heiterkeit. Also die Menschen sind wie Kinder, aber auf Augenhöhe. So ein bisschen, ach, du auch Mensch, ich auch Mensch. Wie schön, dass wir uns sehen. Von einer solchen positiven Zugewandtheit dem anderen Erdenkind gegenüber. Das ist also wohltuend. Und man denkt, was treiben wir hier eigentlich, wenn wir uns gegenseitig das Leben manchmal so schwer machen?
Das scheinen Sie sehr zu vermissen, weil Sie es auch schon in Frankreich so beschreiben, dieses nette Miteinander.
Ja. Ja,
das fehlt Ihnen hier offenbar.
Ja, ich habe ja nichts gegen Berlin. Das finde ich ja, was ich an Berlin klasse finde, ist, dass Sie sich nicht irgendwie von irgendwelchen Dingen blöffen lassen, sondern dass Sie einfach direkt sind und nicht irgendwie so Schmus machen um den anderen. Das finde ich ganz klasse. Also man muss sich nicht verstellen.
Sind Sie eine gute Verliererin? Ja, beim Spielen kein Problem zu verlieren.
Nö, ich nehme Spiele eh nicht ernst.
Ach so. Was hat Sie bisher in Ihrem Leben weitergebracht? Vernunft oder Unvernunft?
Ich glaube Vernunft. Weil unvernünftig ist man eh oft und man stürzt sich in irgendwas rein und dann muss man sich irgendwie an seinem eigenen Schopf wieder rausziehen und da hilft eigentlich nur Vernunft.
Mhm. Was wünschen Sie Ihren beiden Kindern? Sie haben eine Tochter und einen Sohn, beide schon erwachsen.
Ja, glückliches Leben.
Und letzte Frage, hätten Sie gern ein Haustier und wenn ja, welches?
Nein.
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 Klare Ansage.
Nein. Also ich liebe Tiere, die sollen da sein, wo sie sich wohlfühlen, im Wald oder in der Wüste oder sonst irgendwo. Alles wunderbar, aber ich möchte lieber wegfahren können, wenn mir danach ist, ohne zu überlegen, wo ich meine Katze unterbringe und ich möchte nicht jeden Morgen Gassi gehen oder nein, nein, nein.
Das war deutlich.
Oh Gott, hoffentlich habe ich mir jetzt keine Feinde gemacht.
Das kann ich nicht ausschließen. Also die Brandenburger sind sehr tierlieb. Das ist ja für eine Schauspielerin auch sehr schwierig wegen der vielen Reisereien. Sie sind im Augenblick relativ oft zu Hause, weil sie in Berlin Theater spielen, bis in den Mai hinein am Schlossparktheater mit Ulrich Gebauer im Stück Das Lächeln des Barracuda. Lässt sich bei einer Rolle, die man regelmäßig spielt, auch das Lampenfieber besser in Schach halten oder sind Sie da nicht so anfällig?
Ich persönlich bin eigentlich immer ein bisschen nervös vor jeder Vorstellung. Es ist jetzt nicht so, dass das Lampenfieber mich komplett in ein anderes Universum katapultiert. Aber man möchte es halt gut machen. Man möchte auch, dass das Publikum Freude dran hat und dass das Publikum gerne mitgeht mit der Figur. Und das sind manchmal halt so Nuancen, wo man denkt, ha, jetzt habe ich da gerade einen Faden nicht so gekriegt, jetzt kriege ich den halt ein paar Minuten später. Aber natürlich ist es schön, wenn man reingeht und man hat auch wirklich gleich alle Fäden in der Hand, die man braucht.
Das Lächeln des Barracuda, das muss man vielleicht noch mal erklären. Welche Rolle spielt dieser Raubfisch?
Also der Barracuda, wenn jemand sich mal ein Foto von dem anguckt, ist ein schon ein sehr hässliches Tier mit einem Riesenmund. Da sieht man ganz viele Zähne auch. Und wenn man einer Frau sagt, ihr Lächeln sei das eines Raubfisches, also der lächelnde Barracuda, dann ist es schon sehr verletzend.
Das war die Presse, die diese Gattin des Präsidentschaftskandidaten, eine sehr erfolgreiche Anwältin, mal bezeichnet hatte als eine, die lächeln würde wie ein Barracuda.
Genau. Dass das verletzt, ist nachvollziehbar.
Wie diese Frau, diese erfolgreiche amerikanische Anwältin mit dieser Verletzung umgeht und vor allen Dingen, ob sie ihrem Mann den 6-jährigen Seitensprung verzeiht und der wieder und wie sie zurückschlägt, das kann man sich anschauen. Ab 11. März im Schlossparktheater in der Hauptrolle Eleonore Weisgerber, unser Gast heute. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für dieses Theaterstück und möge zwischendurch auch immer wieder ein bisschen Zeit für Paris sein.
Ja, vielen Dank.